Willkommen zum Podcast des Ochs-Fanzines. Ich bin Joachim Hiller und der Chefredakteur und Herausgeber des Ochs. Zwei- bis dreimal im Monat versorgen wir euch auf diesem Wege mit Schnickschnack rund um unser Fanzine und die Punk- und Hardcore-Szene. Das Ochs erscheint alle zwei Monate, jeweils Anfang Februar, April, Juni, August, Oktober und Dezember. Und es ist im Bahnhofsbuchhandel erhältlich, sowie natürlich auf unserer Website unter ochs-fanzine.de. Und natürlich findet ihr uns auch auf Facebook, Twitter und Instagram. Und jetzt viel Spaß mit der neuesten Folge. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Ochs-Podcasts. Heute ist mein Gast Klaus Vier, jemanden, den ich seit vielen Jahren kenne und der, wie ich, in Solingen lebt, was uns verbindet, aber nicht bedeutet, dass wir uns regelmäßig sehen. Klaus, wir kennen uns tatsächlich schon einige Jahre, aber ich glaube, wir sehen uns auch vielleicht gerade mal einmal im Jahr, obwohl wir beide in Solingen sind.
Möglicherweise sogar etwas mehr, aber du könntest recht haben, wir haben uns zuletzt gesehen bei, ich glaube, Feine Sahne Fischfilet.
Das stimmt, ja.
In solchen Dingen gutes
Und Gedächtnis. Bei Sleaford Mods haben wir uns auf jeden Fall auch mal gesehen.
Ja, Sleaford Mods in Bochum, genau. Ja, ich nehme einfach an, ich sehe ja auch andere Leute aus Solingen, wo ich jetzt seit 20 Jahren lebe, relativ selten. Weil ich viel arbeite und ich nehme an, du arbeitest auch viel. Du hast auch viel um die Ohren und so ist das halt.
Ja. Ne? Klaus, ich habe dich jetzt nicht ganz korrekt vorgestellt. Du bist in erster Linie Radiomoderator. Man kennt dich von 1Live, wo du jeden Sonntag abends ab 22 Uhr, wenn ich korrekt weiß, für 3 Stunden eine Sendung hast.
Ja.
Und es gilt als eine der wenigen Oldschool-Radiosendungen, die es so im öffentlichen Radio, in der öffentlich-rechtlichen Radiolandschaft noch gibt. Kommt es genau dieses. Erzähl doch mal, wie lange machst du diese Sendung schon? Und als du die schon gemacht hast, hieß der Sender noch tatsächlich noch ganz anders. Und das wird jetzt vielleicht ein paar Leute überraschen, die so jung sind, dass sie gar nicht wissen, dass 1Live früher auch mal ganz anders hieß. Also steigt mal ein bisschen
ein. Ja, ich versuche das einfach mal. Also erstmal den Begriff Oldschool, den habe ich jetzt erstmal so nicht so ganz begriffen, was du damit meinst. Ich finde eigentlich nicht, dass ich Oldschool-Radio mache. Man nennt das, irgendwann kam dieser Begriff auf Autorenradio. Mhm. Autorenradio heißt, dass ich tatsächlich in der Lage bin, mein Programm selber zu bestücken. Also ich entscheide, was ich spiele.
Das ist für mich Oldschool.
Ja, okay, gut. Ich zucke bei Oldschool immer ein bisschen zusammen, weil das hat immer so ein bisschen so etwas mit Bart und etwas moosig oder so. Aber gut, wir müssen uns über den Begriff jetzt wirklich nicht streiten. Ich mache neben der 1Live-Sendung noch, das ist mir wichtig zu erwähnen, eine zusätzliche Sendung für den Hamburger Sender Byte FM. Mhm. Gemeinsam wird für mich ein Schuh raus, denn während ich bei der sonntäglichen Sendung bei 1Live durchaus auch eine ganze Reihe von elektronischen Musiken einfließen lasse, beschränke ich mich bei Byte FM und der Caramba-Sendung dort relativ stark eigentlich auf gitarrenorientierte Musik. Daneben habe ich eben früher auch Musik gemacht. Ich bin Saxophonist. Als solcher bin ich quasi zur Musik gekommen, als Teenager schon. Ich habe in diversen Bands gespielt. Bei Geier Sturzfluch mit dem Bruttosozialprodukt. Später dann bei den Bollock Brothers, um vielleicht die bekanntesten zu nennen. In den 70er Jahren auch noch ein paar Jazz-Rock-Bands. Und so ist das bei mir eben passiert. Ich bin 62 Jahre alt, dass ich im Grunde seit meinem 15., 16. Lebensjahr bis heute irgendwie immer mit Musik befasst war. Meistens wollte ich das, manchmal wollte ich es auch weniger, aber die andere Option, Fußball, habe ich nicht hingekriegt. Als aktiver Fußballer war ich nicht gut genug. Und später, um da irgendwie journalistisch oder Trainer oder Manager oder so zu werden, fehlte mir immer irgendwie die Zeit. Da sprachen wir ja eben schon drüber. Am Ende hing man dann doch wieder bei irgendeinem Konzert oder hatte irgendein Interview oder sonst was. Und so ist das eben so ein bisschen eindimensional. Auf der einen Seite verlaufen, aber durchaus mehrdimensional, was meine ganzen musikalischen Ausrichtungen betrifft. Ich bin ja da, soll jetzt nicht großkotzig klingen, aber ich bin im Grunde ja relativ breit aufgestellt, stilistisch. Das kann ich also, glaube ich, sagen. Ja.
Stimmt, das ist die Sache. Ich habe mir mal deine aktuellen Playlists mich mal so durchgescrollt und da sehe ich natürlich durchaus gewisse Überschneidungen zu der Ox-Welt. Sie sind nicht groß, aber singen wir mal das aktuelle Heft zum Beispiel besprechen. Und du hast sie mehrfach gespielt, Fontaines DC.
Ja.
So eine Band, die dich aktuell gerade begeistert.
Ja, und das liegt daran, dass ich die Fontaines DC auf dem Eurosonic Festival gesehen habe im Januar des Jahres 2019. Und die Band hat mich auf Anhieb gekickt. Und zwar spielten die in Groningen, wo dieses Festival läuft, zunächst, was da seit vielen Jahren üblich ist, dass viele Bands nachmittags etwas abgespeckt in einem der örtlichen Plattenläden spielen. Plato heißt der. Die haben so eine Empore, da kann man als Band durchaus auch mit 4-5 Leuten spielen. Und da habe ich die erstmals gesehen und was mir auffiel, die vergeudeten ihre komplette Zeit eigentlich nur mit Soundcheck. Ne, gniedelten da so ein bisschen rum und nur die letzten 6-7 Minuten spielten die zwei Songs und die haben mich so weggeblasen. Der Green Chatten, wie der Sänger heißt, der rollt ja dieses R so wunderbar.
Als Ire.
Ja, Dublin. Und jetzt, wo wir hier reden, in den ersten Apriltagen, das Album steht ja bevor, das Debütalbum. Ich hab's schon. Und ich bin total begeistert. Ich habe gestern Abend, an dem Sonntag gestern, auch die Pogues gespielt, endlich mal wieder, mit Dirty Old Town, weil es ja einen sehr klaren und erkennbaren Bezug gibt zu diesem Lied Dirty Old Town und zu einem auf dem Album der Fontaines DC, das heißt Dublin City Sky. Das ist ganz am Ende der Song, auch von der Anmutung her. Also, ja. Super. Absolute Lieblingsband im Moment. Ja.
Was macht das, oder was muss eine Band mitbringen, dass sie dich heute noch, ich sehe auch dieses Leuchten in den Augen jetzt gerade bei dem Reden über die Band, dass sich Musik so erwischt und mitbekommt und man eben nicht, es gibt ja so viele Menschen, ich sag mal, in der die einfach so borniert sind mit Musik, oh, nee, interessiert mich alles nicht mehr, oh, ich höre die alten Sachen. Du brennst auch für neue, junge, upcoming Bands. Was macht Musik mit dir oder was muss sie mit dir machen, damit das passiert?
Also ich mag junge Bands, ich mag Sturm und Drang. Das ist ja nun mal auch eine Literaturgattung, die ich auch schon immer mochte. Es darf auch fehlerhaft sein, es dürfen Irrtümer sein. Ich mag am Ende des Tages auch wirklich den guten Song. Ich habe auf dem diesjährigen Eurosonic eine weitere großartige Band gesehen, um eine junge Niederländerin, Pip Blom, von der ich mir auch unfassbar viel verspreche. Ich habe den Vater von ihr kennengelernt, der in meinem Alter war, Erwin. Und der, glaub es oder glaub es nicht, 5 John Peel Sessions gemacht hat. Das weiß kaum einer. Und zwar mit der Niederlandband Ethan Krupp, die ich nicht kannte. Kennst du die noch? Anfang der 80er Jahre. Der hat viel mit The Fall gespielt, als niederländische Band, mit den Meekens, mit einigen anderen Bands. Und na gut, da bin ich jetzt beim anderen Ende der Kerze, eben so älteren Bands, bei denen ich mich oft frage, was müssen die eigentlich tun, um immer noch frisch und gut zu klingen? Und gerade jetzt das neue Meekens-Album finde ich ganz großartig, weil es einmal mehr zeigt, wie unwichtig es gelegentlich sein kann, ob du 20 oder 60 bist, wenn du ein Album machst. Die haben einfach ein Gefühl, wie sie klingen wollen und sollen. Und selbst der Gesang von Sally Timms, der Frau in der Band, klingt immer noch so, als wäre sie Mitte 20. Also bei anderen habe ich schon mal das Gefühl, Leute, vielleicht hättet ihr vor 10 Jahren aufhören sollen oder so, das gibt's auch. Aber wie gesagt, junge Bands, alte Bands, beides kann richtig gut sein. Ja.
Es gibt ja mittlerweile so den Begriff des Ageism, also altersbedingte Diskriminierung. Das ist ja eine Sache, die in beide Richtungen gehen kann, so in der Richtung ach, junges Gemüse, ihr habt doch alle keine Ahnung, oder was will uns der Opa erzählen, lass uns in Ruhe, wir sind jung, wir sind frisch, wir wissen alles. Denkst du, dass Alter, Lebensjahre ein Faktor sind, der im Musikbereich eine Rolle spielt? Also es geht nicht darum, ob es eine Rolle spielen sollte, aber wie erlebst du das, gerade in einem, du arbeitest für die Jugendwelle des Westdeutschen Rundfunks. Ich mache ein Magazin namens Ox über eine Musikrichtung, die als Jugendkultur entstanden ist. Ist also Alter ein Thema?
Ja, natürlich ist Alter ein Thema. Ich erlebe das auch ganz konkret. Ich bin einmal altersdiskriminiert worden auf einem Festival, wo ich auf der Party einer Booking-Agentur war, Landstreicher, im Ausland aber wohlgemerkt, und die Kellnerin mich einfach nicht beachtete und erkennbar mich für einen Bump hielt, einen Penner, obwohl ich alle Pässe und Bänder hatte. Aber sie gab mir einfach kein Bier und dann war ich gezwungen, hinter die Theke zu gehen und mir selber eins zu nehmen. Also das erzähle ich nur, weil ich es wirklich erlebt habe weil das eine interessante Erfahrung ist. Ich habe an diesem Abend gemerkt, was es heißt, wenn du in einem Kontext dich bewegst von jungen Leuten und eine Frau hinter der Theke eben der Meinung ist, du gehörst hier nicht hin. Ansonsten komme ich bei solchen Fragen immer mit dem Begriff der Demut. Ich habe eine Demut vor meiner Arbeit, das hat nichts mit Devotheit zu tun. Ich habe auch eine Demut dahingehend, dass ich zwar Erfahrungen habe, altersbedingt, die aber nicht zu stark raushängen lassen sollte. Ich habe insofern also wirklich Respekt vor der Musik, die Leute sich ausdenken, die 17, 18 oder 19 Jahre alt sind, wenn sie sich diese Musik denn ausdenken selber. Billie Eilish zum Beispiel, diese junge Amerikanerin, die vielleicht jetzt kein explizites Ox-Thema ist. Ich finde sie ganz großartig. Sie macht da mit ihrem Bruder seit 4 Jahren rum, ist gerade 17 Jahre alt. Auf der Fahrt zur gestrigen Sendung habe ich dann irgendwie im Radio noch Alice Merton gehört und dachte erst, das wäre Lena Meyer-Landrut. Und mir ist aufgefallen, dass es bei Leuten wie ihr eben eine Musik gibt, die so ingenieursmäßig klingt. So deutsche Ingenieurskunst, also Intro, Verse, Chorus, Verse, Chorus. Eine Bridge kriegen sie oft schon nicht mehr hin. Und man hat das Gefühl, alle Beteiligten sind froh, wenn der Song zu Ende ist. Und irgendwie, das Lied hieß Why So Serious, das ist einer dieser neueren Songs von Alice Merton. Wenn du dir solche Lieder genau anhörst, wirst du feststellen, die sind so unfassbar schlecht. Egal, wer die jetzt geschrieben hat, ob sie oder irgendwer anders, es ist egal. Also da komme ich jetzt wieder zum Alter. Wenn du etwas älter bist, merkst du das. Weil nichts an dem Song wackelt, der Song hat kein Geheimnis und nichts ist da. Das ist einfach so eine mechanische Gestaltung von 3 Minuten und 30, damit das auch wirklich in jeden Sender passt. Ja. Also das wäre ein möglicher Vorzug des Alters, dass du wie ein Essen, ich komme jetzt mal zu der Sache, die dir ja durchaus geläufig ist, dass du wie ein Essen so mit gewissen Soßen vertraut bist, du die Dinge so ein bisschen abschmecken kannst. Ja. Und das sind so Dinge, wenn du älter wirst, aber die sollte man auch nicht zu stark raushängen lassen. Ne. Ich hatte mal einen Radiokollegen, der auch bei einer jungen Welle beim damaligen WDR 1 arbeitete und der seine damals jungen Hörer ständig davon überzeugen wollte, dass Eric Clapton doch wirklich das A und O und überhaupt. Und das fand ich einfach grauenhaft. Das fand ich so schlimm und deshalb habe ich das bis heute auch nicht vergessen. Ich bin kein Missionar. Das möchte ich nicht sein.
Klugscheißer und Missionar willst du nicht sein.
Ja.
Klugscheißer zum einen ist mein Spruch, aber ich weiß es wirklich besser. Gut, aber wenn man wirklich was weiß, Wissen ist ja das eine. Und Respekt erarbeitet man sich und man wird respektiert und kann es nicht einfordern. Das sind so ganz wichtige Dinge für mich. Und zum anderen ist es in der Tat, wie du sagst, dieses predigen und sagen, ich weiß aber, was gut für euch ist. Aber gleichzeitig ist ja eine Sache, wo ist da die Trennlinie? In dem Augenblick, wo du natürlich, du brennst für Musik, du hast eine starke Meinung zu Musik, und bist auch durchaus willens, diese starke Meinung zu und über Musik zu äußern. Wo ist da der Punkt, wo man anfängt, die Grenze zum Predigen und zum, wo man, an welchem Punkt ist es too much?
Nein, ich predige nicht. Also das tue ich kategorisch nicht. Ich meine, wie gesagt, ich habe nun just gestern Abend, wenn ich einfach mal auf diese Sendungen zurückblicke, es war ein milder Frühlingstag und ich habe gedacht, versuch mal so 2, 3 coole Alternative Country Songs zu spielen und habe das aber nicht mit der Option getan, dass Country wichtig ist oder dass das ein altes Genre, dass wir es nicht vergessen dürfen oder irgend so ein Bullshit, sondern ich habe einfach aus meiner Sicht vielleicht die etwas bessere Variante gefragt, kann man im Jahr 2019, gibt es noch Lebenssituationen, in denen wir uns so als Cowgirl oder auch als Cowboy fühlen können? Und wenn ja, wie sehen solche Situationen aus? Und habe dann gesagt, gut, wir brauchen vielleicht keine Postkutsche, wir müssen auch nicht mit dem Revolver über die Straße laufen, aber vielleicht kann man auch Cowboy oder Cowgirl sein, wenn man am Rhein steht und den Schiffen hinterherblickt und sich in irgendwelchen Gedanken verliert, wenn man einfach mal betrachtet und so relax, so etwas laid back in so eine Stimmung kommt. Und da hatte ich nun diesen Amerikaner, wie heißt der, Jim Swinson, Otis heißt die Band, auf Fulltime Hobby, die ja sowas von großartig ist und mit diesen Pedal-Steel-Gitarre-Geschichten und mit Gesangsmelodien, also ich bin völlig beeindruckt und wollte das einfach mal spielen und habe dann auch versucht, so nach hinten raus dann noch einen alten Song von Gram Parsons zu spielen, und das kann man dann so ein bisschen oldschoolig nennen, aber ich wollte ja niemanden bekehren. Ich habe dann die Geschichte erzählt, die fiel mir so ein wie Gram Parsons. Er starb ja relativ früh, wie seine Freunde seinen Sarg gestohlen haben, weißt du, da vom Flughafen, wo die Familie, mit der er nichts zu tun hatte, die wollten ihn ja nach Washington holen, um ihn da zu beerdigen, und seine Freunde haben den Sarg geklaut und haben ihn dann zum Joshua Tree National Park und das fand ich, das ist immer noch eine coole Story, von der es relativ egal ist, ob die damals passiert ist oder ob die heute, ich meine, einen Sarg zu klauen, finde ich, das ist auch heute noch eine Sache, die ich eigentlich ganz originell finde. Ne? Aber gut, okay, das war jetzt ein Beispiel. Aber wie gesagt, ich will nicht predigen, ich versuche es über irgendwie ein Bild oder ich versuche meine Verblüffung, mein Erstaunen kundzutun. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, wenn du älter wirst, dass du diese Verblüffung hin und wieder noch hast. Sie wird seltener, muss ja auch so sein, aber sie darf nicht völlig verschwinden. Das wäre schlecht.
Wenn du, es gibt diese, oder wo fange ich an? Ich habe einen Artikel gelesen, jüngst, über die Diskussion, dass speziell in Zeiten von Fake News und welche Rollen nehmen Medien und nehmen Journalisten ein, wo es darum ging, dass eine Art von, wir reden jetzt hier über Musikjournalismus, aber nicht über Politikjournalismus, aber wo es darum ging, dass Journalisten keinen Gesinnungsjournalismus machen sollten, sprich, sich nicht mit der Sache, über die sie berichten, gemein machen sollten. Das heißt, sie sollten eine distanzierte Neutralität haben, ausgewogen berichten. Nun ist das, wenn man von parteipolitischer Neutralität spricht, bei einem Politikjournalisten, ist das sicher eine Sache, die dort eine gewisse wo man sagen kann, ja, okay, das ist eine wichtige Diskussion. Gleichzeitig denke ich natürlich drüber nach, wenn ich eben als Musikjournalist, als Fanzine-Macher, als Medienmacher, ähnlich wie du als Radiomoderator, dass man natürlich eigentlich bei so einer emotionalen Sache wie Musik diese Neutralität ja eigentlich auch bei so einer Art von Sendung, wie du sie machst, gar nicht haben kann, ja, haben sollte, haben will. Wie siehst du das?
Ich habe das immer kritisch gesehen. Dieser Satz, wonach man sich mit der Sache nicht gemeinsam machen soll, stammt meines Wissens von dem verstorbenen ARD-Nachrichtenmoderator Hans-Joachim Friedrichs. wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe, dieser Mann, bei allem Respekt vor ihm, hat gemeinsam mit anderen öffentlich-rechtlichen Fernsehakteuren dafür gesorgt, dass öffentlich-rechtliches Fernsehen ausgesprochen wichtig für unsere Demokratie inzwischen nur noch von Leuten ab 60 gesehen wird. Und das ist ein sehr harter Vorwurf, den ich diesen Leuten mache. Wenn ich Frau Maischberger sehe oder Herrn Plasberg, ich sehe grundsätzlich fast nur Leute, auch bei den Gästen, die über 40, über 50, nicht selten über 60 sind. Das heißt, die ganze Abbildung der Gesellschaft ist fehlerhaft und auf eine Art, die ich so schlecht finde, dass alles, was aus diesem Medium an Grundsätzen überliefert worden ist, etwa der von dir zitierte Satz von Hans-Joachim Friedrichs, erst einmal grundsätzlich in Frage gestellt werden muss. Und meine Antwort ist, dass ich mich sehr wohl mit einer Sache gemeinsam mache. Ich arbeite für den Westdeutschen Rundfunk und ich kann leider nicht mich stark in Sachen Hambacher Forst exponieren. Das kann ich nicht machen, dann schmeißen die mich raus. Ich kann auch nicht hier für die Enteignung von Wohngesellschaften mich stark machen. Das geht nicht. Aber ich kann durch die Blume Dinge sagen oder auch im Grunde durch die Auswahl meiner Musik klar machen, das hier ist kein AfD-Territorium. Und es ist auch kein Territorium irgendwelcher verknöcherter, konservativer Geister, die es wichtig finden, dass in Kirchen und öffentlichen Gebäuden in Bayern Kreuze neuerdings hängen. Meine Musik und auch die Musik vom Ochs, das schließe ich da ein, ist nicht so. Und ich glaube, auch das ist für sich genommen jetzt kein deutliches, überdeutliches politisches Statement, aber irgendwo ist es schon eine Haltung, wo man eins und eins zusammenzählt und dann auf zwei kommt.
Du hattest den Ausdruck Haltung verwendet. Ich glaube, es war auch in diesem Kontext von dem Wort Haltungsjournalismus als etwas Beklagenswertes die Rede, wovon ich mich dann natürlich, man fühlt sich dabei ertappt, in der Hinsicht, dass ich natürlich sowohl mit meinem veganen Journalismus Haltungsjournalismus eigentlich mache, weil ich trete ja nicht gegen vegan, sondern ich berichte in dem Fall über die vegane Sache. Das heißt, ich mache natürlich Meinung. Wenn wir beim Ox natürlich eine Band wie Feine Sahne Fischfilet auf dem Titelbild habe, ist das eben auch ganz klar eine eindeutige Meinungsäußerung. Es ist meine Meinung, es ist die Meinung dieser Bands, die dort zum Ausdruck kommt. Man kann da also nicht dahinter zurücktreten und tatsächlich, man will es ja auch nicht. Also man hat schon auch eine ganz klare Agenda.
Ja, also wie gesagt, um es klar zu sagen, ich möchte mich hier und da mit einer Sache gemein machen, aber es wäre mit Sicherheit ein Fehler, von einer völlig subjektiv geprägten Geschichte zur nächsten zu laufen. Es muss auch mal, wie du das gerade auch schon gesagt hast, es muss auch einfach mal der nüchterne Blickwinkel des Berichterstatters erlaubt sein. Ich muss auch nicht so eine Meinung haben, wenn, wie jetzt vor kurzem, ein neues Album der britischen Band Fouls erscheint oder weiß der Henker was, dann möchte ich das gerne vorstellen. Und wenn ich die Wahl habe zwischen dem schlechtesten und dem aus meiner Sicht vermeintlich besten Album des Track des Albums, werde ich im Zweifelsfall eher den besten spielen. Weil irgendwo soll es ja auch so ein bisschen unterhaltsam sein und irgendwo kann ich auch nicht von jedem erwarten, dass die da jetzt gebannt irgendwie, wie man sich so früher so ein Radioding vorstellt. Es gibt Leute, die arbeiten in der Post und müssen Briefe sortieren oder Taxifahrer. Herrgott, und da möchte ich dann auch mal einfach angenehme Klangsignale senden oder interessante Klangsignale. Ich muss also nicht ständig von einer persönlich gefärbten Meinung zur nächsten laufen. Aber das grundsätzlich abzulehnen, das nehme ich für mich nicht in Anspruch. Nee. Mhm. Also
Du hast ja gerade ein interessantes Stichwort gebracht. Tatsächlich ist es ja also so, du bist ja dann doch in dem Augenblick das, was für dich das Wichtigste ist, nämlich diese Sendung, die Wortauswahl, welchen Song lasse ich auf welchen folgen, was kann ich dazu erzählen, ja. Das ist für dich natürlich der totale Mittelpunkt. Da draußen sind aber genau zig Leute, die das einfach nur so konsumieren. Manche Leute schalten bewusst ein, um deine Sendung zu hören, andere, da läuft es einfach nur im Hintergrund. Ja. Und das ist ja eben die denkbar breiteste Zielgruppe, die man haben kann. Und trotzdem muss man die richtige Ansprache dafür haben. Wie ist denn so das Feedback deiner Hörerschaft auf die Sendung? So.
Also ich sag mal so, wer die Sache, ich formuliere drastisch, wer die Sache scheiße findet und damit überhaupt nichts anfangen kann, und es gibt genug Gründe, sei es Fernsehgucken, Tatort oder dann noch
Anne Will?
Anne Will. Man kann auch einfach mal früh ins Bett gehen, man kann am Sonntag dies oder jenes machen, man kann Sex haben oder weiß der Henker was. Es gibt tausend Gründe, sich eine Sendung von Klaus Vier am Sonntagabend nicht anzuhören. Aber die Leute, die das tun, die beeindrucken mich seit all den Jahren, ich mache das ja nun 33 Jahre jetzt, die beeindrucken mich seit dieser Zeit damit, dass das Feedback wirklich positiv ist. Ich kann das rein gewissen sagen. Wenn es nicht so wäre, würde ich es auch sagen. Freundlich im Ton. Ich bin auch nie gedisst worden. Ich hatte auch keinen Shitstorm. Ich habe ja eine sogenannte Facebook-Fanseite, die nicht so heißt, weil ich mir da auf Fans einen runterhole, sondern weil ich die gar nicht selber aktiv führe. Die hat mal irgendjemand eingerichtet und der hat die inzwischen abgegeben, weil ihm das zu viel wurde, an meinen Freund und Kupferstecher, den Gerrit Staschewski, der Fotograf ist und jetzt diese Ruhrgebiets-Trash-Komödien-Pott-Originale macht. Und der Gerrit ist, wir sind befreundet, und der Gerrit führt meine Seite. In Absprache hauen wir immer mal ein Bild rein oder ich schreibe mal irgendwie eine Kleinigkeit drauf. Seite ist jetzt nicht hyperaktiv oder so. Aber wie gesagt, es gäbe auch da jede Menge Möglichkeiten zu sagen, Vier, du bist ein Arschloch und wer es unbedingt loswerden will, der soll es tun. Aber ich habe immer gesagt, ich möchte wirklich auch freundlich auftreten. Jeder bekommt erstmal meinen Respekt. Das ist auch eine Basisphilosophie von mir. Es gibt keinen Grund, Leute von vornherein auszuschließen. Mhm. Ne? Ich bin auf so vielen Konzerten gewesen, früher, als ich im Ruhrgebiet wohnte. Ich sage das einfach auch mal. Ich bin gegen Nazis. Ich habe nie ansatzweise eine rechte Partei gewählt. Das Gegenteil. Das extreme Gegenteil sogar. Aber wenn du zu Meteors gegangen bist in den 80er Jahren, dann standen eben auch drei Nazis draußen. Das war nun mal so. Und dann habe ich mit denen diskutiert. Ich habe nicht die Prügelei gesucht. Da hätte ich möglicherweise trotz meiner Größe, aber ich bin ja noch nicht so fürchterlich breit, bin eher hoch, den Kürzeren gezogen. Ich habe, oder Lippe Terror Lünen, das waren auch Nazis da vom Lüner SV, die Huls. Und ich war der glücklichste Mensch der Welt, als, nachdem wir gesprochen hatten, Jahre später im Münsteraner Odeon, einer aus dieser Huhl-Bewegung, wirklich ein Neonazi war, zu mir kam und sagte, er hätte den Ausstieg gepackt. Er wäre kein Nazi mehr. Das ist 40 Jahre oder 30 Jahre her und ich habe das aber nicht vergessen, weil ich habe mich da sehr gefreut und wir haben gemeinsam ein Bier getrunken. Und bitte nicht falsch verstehen, ich fahre keinem Nazi um den Hals, aber ich bin auch keiner, der als erstes sagt, du bist ein Nazi, komm, wo sind zwei andere, jetzt hauen wir dir erstmal auf die Schnauze. Ich bin Pazifist, das ist nun mal so. Ne? Und jeder hat bei mir eine Chance, jeder. Am Ende halte ich es dann allerdings mit Hans-Dieter Hüsch und seinem runden Tisch, an dem jeder sitzen kann, aber die Faschisten eben nach Möglichkeit nicht am Tisch sitzen, so wie das bei ihm eben ist. Also ich will da jetzt nicht missverstanden werden.
Ja.
Ne, aber okay.
Du hast da mit diesem nicht-Polaris... Nein, du sagtest, es geht dir nicht, polarisieren, das ist nicht der richtige Ausdruck, sondern dass man erstmal Menschen zuhört, auf sie zugeht und durchaus den Dialog sucht. Das ist nun schon im Grunde genau das Gegenteil von der Social Media Gesellschaft mit den schnellen Kommentaren, in denen unfassbar viel rausgehauen wird, ohne nachzudenken, oder rausgehauen wird mit dem mit der Absicht zu verletzen und zu treffen. Das ist ja, du hast mir am Anfang etwas reagiert auf mein Oldschool, aber ich würde durchaus auch sagen, dass es durchaus Oldschool in der Lage zu sein, zu reflektieren und nachzudenken, bevor man was sagt oder fragt, und nicht gleich drauf zu hauen. Das ist ja durchaus gar keine schlechte Lebensweisheit.
Ja, also ich meine, ich bin jetzt keiner, der irgendwie Leute disst oder spontan denen an den Hals springt. Zu meinem ganzen technischen Begleitinstrumental muss ich sagen, dass es das eigentlich auch gar nicht gibt. Ich habe kein Handy, habe ich nie gehabt und habe ich auch nie gebraucht. Ich habe einen Computer, wer etwas will, schreibt mir eine Mail oder kann mich auch übers Festnetz erreichen. Ich bin ein ausgesprochen kommunikativer Mensch, da hat es nie Probleme gegeben. Wie gesagt, ich bin so von hinten durch die Brust ins Auge bei Facebook, über den Gerrit halt. Aber ich bin nicht bei Instagram. Wer bei Instagram oder bei YouTube oder wo auch immer auftreten möchte, soll das gerne tun. Mir fehlt da auch die Zeit zu. Ich muss auch mal die Schnauze halten. So blöde das jetzt klingt, ich meine, wir reden hier ja auch schon wieder eine halbe Stunde, aber ich schweige auch mal ganz gerne. Ja? Ich gucke mir auch gerne Fußballspiele an. Ich weiß, das ist jetzt nicht so deine Baustelle, aber ich bin halt ein Fußballfreak und da bin ich auch nicht ständig am Quatschen. Ne? Ich gucke meine Preußen-Münster-Spiele, treffe mich hier mit Kumpels hier im Bergischen Land. Wir gucken uns auch Spiele aus der 6. 7. Liga an und trinken Bier zusammen, so wie jetzt letzte Woche, unten im Wuppertal, wo die Kassiererin mich fragte, Rentner oder Vollzahler? Das war ein Job. Das hätte ich vielleicht Altersdiskriminierung.
Das ist eine schöne Überschrift für den Podcast, Rentner oder Vollzahler. Ja.
Da war das Gelächter groß. Es waren ja einige Leute in meinem Alter, aber Herrgott.
Get used to it. Ja. ByteFM erwähntest du gerade, das ist ja nun so gesehen auch das, so eine Art Radioformat nach dem Motto, wie wir unser Fanzine machen. Eine Menge Leute in Form von einer Art Schwarmintelligenz betreibt ehrenamtlich letztlich so ein Journalismusprojekt und kostet nichts, gibt aber auch nichts. Das muss man sich leisten, das muss man wollen und ist so gesehen ja. Gut, wenn man sagt, es gibt drei Arten, es gibt natürlich das klassische Kommerzmodell, es gibt sowas wie das Öffentlich-Rechtliche mit einem eigenen Modus und es gibt eben dann sowas wie ByteFM oder in gedruckter Form das Ox. Wie stellt sich das für dich so, diese beiden Pole dar? Was kann dieses ByteFM-Modell und inwiefern ist es eine Art von journalistischem Modell, das für dich auch. Ja, ist das die Zukunft? Sind wir schon in der Zukunft? Wie verhält sich das so ganz grundsätzlich?
Also ich sag mal so, ByteFM ist jetzt über 10 Jahre alt und wurde gegründet damals von Ruben Jonas Schnell, den ich sehr mag, sehr schätze, kommt oben aus Hamburg und er hat da ein paar Leute zusammengetrommelt, den Klaus Walter auch, also die im Laufe ihrer langen Jahre dann eben natürlich auch eine gewisse Bekanntheit gesammelt haben. Und die Steckenpferde der Moderatorinnen und Moderatoren sind vielseitig. Frank Spielker ist auch dabei. Jeder macht unterschiedlich intensiv seine Sendung. Der Frank macht, glaube ich, einmal im Monat, wenn ich das gerade richtig auf dem Schirm habe. Ich liefere einmal in der Woche eine Sendung ab, einstündig. Und wir treffen uns ein-, zweimal im Jahr in Hamburg. Und ich glaube, dass wir eine erfrischende interne Kommunikation haben, durchaus auch kritisch reflektieren, was wir da tun. Es ist im Grunde ein Angebot. Ja gut, wir machen Radio. Es gibt hier wirklich keine echten Restriktionen. Gibt es wirklich nicht, tatsächlich. Und es gibt immer was zu kritisieren. Man kann auch das kritisieren. Wir sind jetzt eben auch kein Sender, der, wie könnte ich sagen, wir sind kein Deutschrap-Sender oder nicht mit Gewalt jetzt auf Jungen getrimmt. Aber es ist ja einfach das Problem, die sogenannte vielgerühmte Vielseitigkeit, die dieser Sender zum Beispiel hat, wollen das einige Leute überhaupt noch. Denn Vielseitigkeit kann auch verdammt anstrengend sein. Machen wir uns bitte nichts vor. Wer will schon von einer eher Hip-Hop-lastigen Sendung in die nächste Indie-Rock-Sendung geschubst werden und so weiter und so fort. Also es kann immer nur ein Angebot sein und es gibt die Rubrik Freunde von Byte FM, da kannst du dann halt zu jeder Tages- und Nachtzeit bestimmte Sendungen aufrufen, im Podcast-Verfahren. Und das kostet übrigens schon sehr wohl Geld, denn ich meine, dieser Sender schafft natürlich Unkosten, die wollen beglichen sein und wir haben auch einen ganz kleinen Sponsorenpool, glaube ich. Und so kommt es eben, dass Byte FM durchaus einige Arbeitsplätze geschaffen hat im Bunker in Hamburg und die werden bezahlt für ihre Arbeit.
Das ist ja, also es gibt ja diese Theorie oder diese Beobachtung, dass bestimmte Dinge sich immer stärker polarisieren, dass zum Beispiel aus dem deutschsprachigen Hip-Hop- und Rap-Bereich die, ich nenne sie mal Künstler ganz wertfrei, sich gar nicht mehr in den klassischen Medienbereich vorwagen, sondern ihre eigene Blase ausbauen, ihre eigenen Kanäle haben, YouTube etc. pp., über die sie ihre Kundschaft, ihre Fans erreichen und gar nicht mehr in diese Konfrontation mit Journalisten oder irgendwas in irgendeiner Form kuratierten oder kommentieren hinaus müssen, sondern sie bleiben in ihrer Blase. Und das sehe ich natürlich schon auch in Zeiten von immer genauer ausgefeilten Algorithmus ausgefeilten Playlists und Vorschlägen, in denen man sich bewegt. Da bleibt ja letztlich genau das, dieses sich dem anderen aussetzen, bleibt eine Option. Die Frage ist, inwiefern es überhaupt genutzt wird und nicht einfach immer stärker man eingeengt wird und in seinem Ding drin bleibt.
Ich verstehe nicht hundertprozentig.
Ob das, also inwiefern natürlich sowas wie Byte FM oder auch deine Sendung bei 1 Live, das ist ja nun so gesehen die alte Variante dessen. Man gibt den Leuten eine Bandbreite, während aber Menschen offensichtlich auch die Tendenz haben, sich einfach nur das zu hören, was sie sowieso mögen und sich dann die Kanäle suchen, wo sie möglichst wenig von irgendwas von außen belästigt werden, sondern wo sie einfach wissen, es kommt genau das bei ihnen an, was sie so haben oder vermeintlich gerne haben wollen.
Ja, ich überlege gerade.
Dagegen arbeitet man ja an, jemand wie du dann auch.
Ja gut, dieses ganze Filterblase, ja. Framing und dieser ganze Scheiß, die Begriffe kommen und gehen. Besten Dank an Sascha Lobo, der an solchen Dingen, glaube ich, nicht ganz unschuldig ist. mir ist John Robb von der die Frisurengleichheit ist ja doch auffällig und John Robb ist mir da offen, steht mir da echt näher.
Von den Membranes, ja.
Von den Membranes als Sascha Lobo, der gerade in letzter Zeit offensichtlich fürchterlich darunter leidet, dass, aber lassen wir das. Er ist ja nicht hier und scheißegal.
Ja.
Also meiner Ansicht nach hat es das immer gegeben, so blöde das jetzt klingt und vielleicht so retro und weiß nicht. Es hat immer den Hang gegeben, sich in Kreisen oder Blasen aufzuhalten, wo einem die Abläufe und die Mechanismen einfach vertraut sind. Man hat das damals eben nicht Filterblase genannt, irgendwelche andere Begriffe. Ja, die meisten von uns kommen doch aus Kleinstädten. Einige sind dort geblieben in ihrer Kleinstadtblase. Die anderen sind halt rausgegangen. Ja, ich komme aus Hamm in Westfalen. Ich habe mich da sauwohl gefühlt. Aber irgendwann musste ich raus. Es ging einfach nicht mehr. Ne? Es gab keine Uni. Ich wollte auch Musik machen mit meinem verdammten Saxophon. Ja, Herrgott, da musste ich dann weg. Ne? Und das war auch meine Blase. Und ja, also ja. Von daher sind das für mich keine kategorisch neuen Einheiten. Das ist alter Wein aus neuen Schläuchen gewissermaßen. Und ich persönlich, also wenn ich das große Ganze sehe, wenn ich das, die Demokratie sehe oder die Art und Weise, wie wir mit 80 Millionen in Deutschland leben, da braucht jeder von uns eine gewisse Empathie. Das heißt, jeder muss in der Lage sein, sich zumindest theoretisch in andere mal hineinzuversetzen, damit wir uns weiterhin alle, so unterschiedlich wir auch sind, verstehen. Wenn das verschwindet, diese Empathie, wenn die weg ist, dann werden wir hier über kurz oder lang babylonische Zustände bekommen. Und ich meine, gut, wenn sich jemand über YouTube mitteilen möchte, Influencer, ich möchte hier niemanden verurteilen. Das muss alles so okay sein. Es gibt ja verdammt talentierte Leute, die auf YouTube, die einfach, für die das einfach ein geiles Medium ist. Und wenn es da um Schminktipps oder sonst irgendeinen Scheiß geht, der für mich jetzt nicht so fürchterlich interessant ist, Herrgott, mach es, tu es. Es ist okay. Was mich an YouTube stört, ist einfach die Tatsache der Verweildauer. An diesen neuen. Du klickst drauf und jeder kennt das. Du hast den Drang, mal da, mal hier, mal da. Du trainierst dir deine eigene Passion. Die trainierst du dir eigentlich ab. Ne? Durch diese ewige Versuchung. Ich merke das immer, wenn ich mal so ältere Musikvideos gucke, 3 Minuten und nach 2 bin ich schon wieder weg oder nach 1. Ich ärgere mich über mich selber, weil ich meine, Herrgott, weil ich mich da zum Opfer dieser Schnelllebigkeit mache. Ich weiß nicht, ob ich jetzt überhaupt noch deine Frage beantworte oder ob ich da schon längst wieder woanders
bin. Nee, das ist letztlich alles Teil des gleichen Themenkomplexes und du hörst spannend. In der Tat ist es ja so, dass wir eben der Begriff Framing ist ja in alle Munde und auch diese Blase. So gesehen war ja eigentlich, wenn ich mal auf die Ursprünge des Ochs zurückkomme, letztlich war das ja die Fanszene-Landschaft, die Punk-Szene, die Hardcore-Szene war ja letztlich eine bewusst geschaffene Blase, wenn man es mal so nennt. Man wollte ja genau unter sich sein und weil man sich in irgendwie in anderen Medien nicht repräsentiert fühlt, hat man seine eigenen Medien geschaffen, wo nämlich genau dann all das lief, was man haben, hören und lesen wollte und nichts von dem ganzen anderen Kram, der einen ja nicht so interessierte. So gesehen, interessante Beobachtung habe ich so tatsächlich noch nie wahrgenommen. Hat man das selber früher? Ich glaube, in jugendlichem Alter ist man da oftmals weniger tolerant als vielleicht dann wieder später oder auch mal andersrum. Hat man das eigentlich selber aktiv betrieben, genau dieses Abkapseln in seine eigene kleine Welt. Nur die Musik hören, auf die man wirklich Bock hat und alles andere ist eh Scheiß.
Nein, also das kenne ich nicht. Und ich meine, wie gesagt, wir können ja auch durchaus Unterschiede herausstellen. Es ist zum Beispiel so, dass ich ja das Ochs auch lange kenne. Ich kenne auch Plastic Bomb und ich kenne einige Leute auch aus Duisburg von Plastic Bomb persönlich, so wie ich dich kenne und andere Leute rund ums Ochs. Aber ich meine, letztendlich versuchte ja beide und auch andere Hefte nicht nur akribisch jetzt die neuen Punkplatten abzufeiern, sondern auch, sagen wir mal, so ein gewisses Lebensgefühl, was einfach dazugehört. Ich werde nie vergessen, dass in eurem Heft vor vielen, vielen Jahren ja auch mal ein großartiger Artikel oder ein Interview mit Gunter Gabriel zu lesen war, den ich einfach mochte. Der Typ ist ein Arschloch gewesen, aber verdammt nochmal, ich habe den gemocht. Ich habe den auch gekannt, flüchtig aus meiner Zeit als Musiker. Wir sind uns hinterher diverse Male begegnet. Aber so ist das nun mal im Leben. Wenn Leute, die für andere eben Arschlöcher sind, wenn man sagen kann, okay, ich sehe das ein, der hat Scheiße gebaut, auch mit Frauen übrigens, der hat Frauen geschlagen, aber verdammt nochmal, wenn ich das einfach mal mir die Freiheit nehme, das jetzt mal ganz kurz auszublenden, Und er selber ist ja von seinem Vater geschlagen worden ohne Ende. Dann kann ich nur sagen, von seinem Wesen her, von seinem Gemüt, wie ich ihn erlebt habe, habe ich den Günter Gabriel gemocht. Punkt. Und das ist meine Art von Vielseitigkeit, die ich in einem Punkrock-Magazin in der Form natürlich auch nicht wiederfinde. Ja? Ich meine, ich habe im Ruhrgebiet mit Rappern zu tun gehabt. In Dortmund gab es das Label Deck 8, deren Macher heute, wie man vielleicht weiß, das Century Media Label machen, das Metal Label, auf dem die dann aber wiederum eben auch wieder die Metal-Grenzen durchbrochen haben und auf Century Media veröffentlichen inzwischen ja auch And You Will Know Us by the Trail of Dead zum Beispiel oder aber diese großartige finnische abstruse Waldfolk-Band Hex Wessel. Ja, Jens Brüter sei Dank, der damals Deck 8, das war ein lupenreines Hip-Hop-Underground-Label. Und das ist die Art und Weise, wie ich es mag. Und so konträr und gegensätzlich und meinetwegen vielseitig, wie immer man das nennen will, so habe ich versucht, mein Leben aufzuziehen. Es ist einfach so. Ja.
Das ist eigentlich schon ein hervorragendes Schlusswort. Da möchte ich zum Schluss noch fragen, was für dich in den nächsten Wochen so Sachen sind, wo du sagst, ja, da freue ich mich drauf, schönes Konzert, da werde ich hingehen.
Ja, ich fahre, da freue ich mich sehr drauf. Schön, schön, dass du das fragst. Ich habe vor Jahren eine polnische Band entdeckt, die ich sehr gut fand, die mich sehr beeindruckt hat, zu einem relativ frühen Zeitpunkt. Habe auch bei 1Live eine Kolumne über die machen können. Würde jetzt zu weit führen, das alles zu beschreiben. Die Gruppe heißt Trupa Trupa, kommt aus Danzig. Und wir haben uns dann persönlich kennengelernt in Groningen bei einer Ausgabe des Eurosonic Festivals. Wir sind Freunde geworden, schreiben regelmäßig. Die Gruppe ist jetzt vor kurzem von Sub Pop gesigned worden, hat von dem amerikanischen Label Sub Pop, hat ihre erste Single da veröffentlicht. Wir haben uns nach einem ersten Treffen in Groningen vor 3 Jahren nie wieder gesehen, werden aber Ende April uns treffen in Bratislava, wo die Gruppe auf einem Festival spielt. Und der Zufall will es, dass ich von der Tatjana, einer der Festivalmacherinnen, eingeladen worden bin. Und sie hat mir gestern Nacht die Zugtickets geschickt, die mir freundlicherweise da zur Verfügung gestellt werden. Und ich freue mich tierisch, Trupa Trupa wieder zu treffen.
Schön. Klaus, ich danke dir für deinen Besuch.
Ich danke dir für die Einladung, lieber Joachim.
Dann bis bald und viel Spaß mit diesem Podcast und natürlich dem nächsten eine Woche später. Wir hören uns wieder. Danke an alle, die bis hierhin durchgehalten haben. Bis zum nächsten Mal.